Zugehörigkeit braucht Grenzen, so hieß es vor einigen Monaten in einem Zeitungsartikel. Und es ging in dem Text darum, dass wir den Herausforderungen der Globalisierung nicht begegnen können, wenn alle nationalen Grenzen verloren gehen, weil es dann keine Solidarität mehr gibt, keine Verbundenheit mehr, weil der Mensch sich dann irgendwie verloren fühlt und gar nicht mehr weiß, wozu er denn gehört. Zugehörigkeit braucht Grenzen. Das ist aber auch in anderen Bereichen durchaus verständlich und nachvollziehbar. Ich kann nur zu etwas gehören, wenn ich es unterscheiden kann von etwas, wozu ich nicht gehöre. Zum Beispiel, ich gehöre zu einer Familie im Gegensatz zu den Nachbarn. Oder ich gehöre zu einer Altersgruppe in Abgrenzung zu einer anderen Altersgruppe. Ich gehöre zu einem Berufsstand im Gegensatz zu einem anderen Berufsstand. Ja, Zugehörigkeit braucht Grenzen. Es muss unterscheidbar sein. Aber gleichzeitig gibt es auch falsche Grenzen, die in einer Weise trennen, das absolut verkehrt ist. Wir kennen das aus der Geschichte, als Schwarzafrikaner von der Menschheit ausgegrenzt werden sollten, um die Sklaverei in Amerika zu rechtfertigen. Oder hier in Deutschland, als man meinte, eine sogenannte Rasse sei höher als eine andere und man wollte die Juden ausgrenzen aus Deutschland mit den brutalsten Mitteln. Und dann ist das eine schändliche Grenze, die zu einem völlig verkehrten Gefühl der Zugehörigkeit der Gegner führte. Doch dann gibt es auch Grenzen, die aufgehoben werden, obwohl sie bestehen sollten. Ja, die Evolutionslehrer, sie wollen die Grenze zwischen Menschheit und Tierwelt verwischen. Sodass man sich fragt, wozu gehöre ich denn jetzt? Und wer gehört dazu? Die Genderbeauftragten wollen die Grenze zwischen Mann und Frau auflösen. Dass niemand mehr sagen darf, ich gehöre zu den Männern oder ich gehöre zu den Frauen. Einige Religionsabgeordnete, die wollen die Grenzen zwischen den Religionen niederreißen. Und vor allem alle monotheistischen Religionen seien doch alle gleich. Und man könnte doch ein Gebetshaus für alle aufrichten. Hier werden wichtige und nötige Grenzen abgebrochen, und zwar zum Schaden. Zugehörigkeit ist aber auch innerhalb des Christentums und in Bezug auf die Gemeinde ein wichtiges Thema. Und vor allem die Frage, wo ist die Grenze, wer zur Gemeinde gehört, wer zu Christus gehört? Wo bestimmt die Bibel Grenzen und wo besteht die Gefahr, dass wir Christen falsche Grenzen setzen oder richtige Grenzen verwischen? Wo ist die Grenze des Heils? Wir befinden uns in unserer Predigtserie durch das erste Buch Mose in Kapitel 17. Und dieses Kapitel ist ein großes und ein bedeutendes Kapitel. Und zwar das Kapitel über den Bund Gottes mit Abraham. Dem Bund der Beschneidung, wie er auch im Neuen Testament genannt wird. Und tatsächlich ist dieses Kapitel eines der wichtigsten Kapitel zum Verständnis der ganzen Bibel. Der Heilsgeschichte Gottes. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wird immer wieder auf Abraham und den Verheißungen an ihn Bezug genommen. Während sich die Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen entfaltet, wird immer wieder hingewiesen auf Abraham. Er hat eine besondere Stellung in der Heilsgeschichte Gottes. Und wie wir Abraham und Gottes Bund mit ihm verstehen, es prägt zu einem ganz großen und bedeutenden Teil, wie wir die Bibel insgesamt und den Plan der Erlösung selbst verstehen. In den letzten Wochen haben wir in diesem Kapitel bereits die Verheißungen des Bundes betrachtet und auch die Beschneidung des Bundes und die Freude der Geburt, die hier angekündigt wird. Und heute wollen wir noch einmal ein etwas umfassenderes Thema behandeln, und zwar der Frage nachgehen, wie überhaupt die neutestamentliche Gemeinde zum Abraham-Bund steht. Der Bund Abrahams und die Gemeinde lautet daher das Thema heute Morgen. Und wir lesen den letzten oder den zweiten Teil in 1. Mose 17, ab Vers 15 bis Vers 27. 1. Mose, Kapitel 17, ab Vers 15. Und Gott sprach zu Abraham: Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden? Und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Und Abraham sagte zu Gott: Möge doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach: Nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und er hörte auf, mit ihm zu reden. Und Gott fuhr auf von Abraham. Und Abraham nahm seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus Geborenen und alle mit seinem Geld gekauften Sklaven, alles, was unter den Leuten des Hauses Abrahams männlich war, und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut an eben diesem Tag, wie Gott zu ihm geredet hatte. Abraham war 99 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Und sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. So wurden an eben diesem Tag Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten und alle Männer seines Hauses, der im Haus geborene und der von einem Fremden für Geld gekaufte Sklave, wurde mit ihm beschnitten. Als reformierte Baptisten unterscheiden wir uns von anderen Konfessionen. Und damit wollen wir unsere Glaubensgeschwister nicht ausgrenzen oder erst recht nicht gering achten. Aber es ist unsere Überzeugung, dass das Wort Gottes Grenzen setzt, wo einige Geschwister im Herrn sie nicht sehen oder sie ein Stück weit relativieren. Und dass andere Geschwister Grenzen setzen, wo wir sie im Wort Gottes nicht finden. Der Ursprung der baptistischen Lehre, er basiert nicht auf der Tatsache, dass wir keine Kindertaufe im Neuen Testament finden, obwohl das eine wichtige Beobachtung ist. Die Grundlage der baptistischen Lehre besteht in dem Verständnis davon, wie das Alte Testament mit dem Neuen Testament zusammenhängt, wie der Abraham-Bund mit der Gemeinde zusammenhängt. Das war der Ursprung und die Grundlage dazu, dass sich diese Konfession der Baptisten entwickelt hat. Um die reformiert-baptistische Position zu verdeutlichen, will ich heute ein paar Gegensätze aufzeigen. Aber damit ich es in dieser Predigt tun kann, muss ich es natürlich stark vereinfachen. Und das wird sicher in dieser Komplexität der Frage den einzelnen Positionen nicht immer ganz gerecht. Aber ich hoffe, dass wir so in dieser Predigt zumindest die Schwerpunkte und die Grundlinien besser verstehen können und besser nachvollziehen können, wie hier auch unterschiedliche Ansichten bestehen, wie der Abraham-Bund und die Gemeinde zusammenhängen. Also noch einmal, wie ist das Verhältnis zwischen dem Bund Abrahams und der neutestamentlichen Gemeinde? Wer gehört wozu und wo verlaufen die Grenzen? Und ich werde zunächst zwei Positionen erklären, die sehr verbreitet sind im Christentum, und anschließend die Position erklären, wie wir die biblische Lehre verstehen. Erstens, die Gemeinde ist in Abraham. Eine historische und weit verbreitete Auslegung versteht das Alte Testament und den Alten Bund als eine Art Abbild des Neuen, nur in einer anderen Form. Also das Wesen im Alten Bund und im Neuen Bund ist das Gleiche. Es gibt nur unterschiedliche Bestimmungen. unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Formen, wie nun dieser Glaube ausgelebt werden soll. Aber im Prinzip ist das Alte Testament und das Neue Testament gleich. Hat gleichen Inhalt, gleiche Wesen, gleiche Substanz, wie es heißt. Und demnach ist Abraham und seine Familie dem Wesen nach der Ursprung der Gemeinde. Also, die Vertreter dieser Lehre, sie sagen, die Gemeinde, sie beginnt mit Abraham. Da ist die erste organisierte Gemeinde, wenn man so will. Und der Bund mit Abraham erklärt in alttestamentlichen Form, in alttestamentlichen Bildern, wie die Gemeinde aussieht und woraus sie besteht. Die Verbindung oder das Verhältnis zwischen dem Abraham-Bund und dem neuen Bund ist daher fast wie eine Kopie, eine direkte Parallele. Einfach nur zwei Seiten, zwei unterschiedliche Formen der gleichen Realität. Und die beiden Bünde sind beides verschiedene Formen des Gnadenbundes. Also ein Stück weit des Evangeliums, wenn man so will. Und so wird es ausgelegt und sowohl in der Kirchengeschichte als auch bis heute in weiten Teilen des Christentums vertreten. Und das hat ganz praktische Auswirkungen, diese Auslegung. Denn nach dieser Auslegung können wir an den Bestimmungen des Bundes mit Abraham erkennen, was die Bestimmungen für die neutestamentliche Gemeinde ist. Wenn es um die Frage geht, wer gehört zur Gemeinde Gottes, dann schauen Sie der Logik nach, nun, wie war es denn bei Abraham? Wer gehörte denn bei Abraham zu dem Volk Gottes? Und Sie sehen, alle Gläubigen und ihre Kinder. Abraham, er war gläubig und seine Kinder, sie gehörten mit dazu. Na, weil Abraham seine Nachkommen und alle in seinem Haus Geborenen beschneiden sollte, gehörten sie zu dem Bund. Die Beschneidung war das Zeichen des Bundes. Und die Säuglinge, sie waren also durch natürliche Abstammung von Abraham, dem Gläubigen, waren sie Teilhaber des Bundes. Sie wurden durch natürliche Abstammung Teilhaber des erwählten Volkes Gottes. Und sie sagen nun, dem entspricht nun die Gemeinde. Die Gemeinde ist wie Abraham, darum sollen auch alle Kinder von gläubigen Eltern als Säuglinge getauft werden und so in das Volk Gottes, in die Gemeinde aufgenommen werden. Nun, die Logik ist klar und wir können auch sehen, wie sehr diese Auslegung die Einheit der Bibel und die Einheit des Handelns Gottes betont. Allerdings glauben wir, dass diese Auslegung eine wichtige Grenze relativiert, die die Bibel aber setzt. Und zwei Aspekte halten wir nämlich nicht für biblisch tragbar. Zum einen, nicht alle männlichen Nachkommen Abrahams waren Teil des Bundes Gottes. Das ist ja eine der Grundvoraussetzungen, dass hier ein Prinzip aufgebaut wird, das durch die ganze Bibel sowohl im Alten als auch im Neuen Testament bestehen bleibt. Dieses Prinzip, zum Volk Gottes gehören die Gläubigen und ihre Kinder. Wir sehen aber schon hier in diesem Standardkapitel, 1. Mose 17, dass dieses Prinzip gar nicht aufrecht erhalten wird, denn als Gott Abraham ankündigt, dass er ihm durch Sarah, seine Frau, einen Sohn schenken wird, da betet Abraham, möge doch Ismael vor dir leben. Der Sohn, den er schon hatte, den er mit Hagar, der Sklavin, gezeugt hatte. Abraham betet hier nicht darum, dass Ismael doch irgendwie am Leben bleibt, als würde die Geburt Isaaks das unmittelbare Todesurteil für Ismael bedeuten. So sollten wir es nicht verstehen. Möge doch Ismael vor dir leben. Abraham betet hier offensichtlich dafür, nimm doch Ismael an, dass er vor dir, Gott, als Gesegneter, als Bundesgenosse gilt. Nimm doch Ismael an, dass an ihm sich die Verheißungen erfüllen, die du mir gegeben hast in dem Bund. Er soll der Segensbringer, er soll der Bundeserbe vor dir, als Bundeserbe vor dir leben, Gott. Doch was sagt Gott? Nein. Schlicht und ergreifend, nein. Meinen Bund richte ich mit Isaak auf. Ismael wird niemals hinzugefügt zu dem Volk des Bundes. Obwohl er, wenn wir hier den Text lesen, wahrscheinlich sogar der erste Mensch überhaupt war, der beschnitten wurde. Direkt nachdem Gott mit Abraham gesprochen hat, das Erste, was er tut, ist, er nimmt ein Messer und er geht zu Ismael und beschneidet ihn. Der erste Mensch, der überhaupt beschnitten wurde, er gehörte nicht zum Bund. Obwohl er das Zeichen des Bundes, die Beschneidung, empfangen hatte. Die Schlussfolgerung also, dass jeder, der die Beschneidung empfängt, auch Teil des Bundes ist, wird ganz deutlich durch Ismael verneint. Gott erhört Abraham dahingehend, dass auch Ismael natürliche Segnungen bekommt. Er soll zu einem großen Volk werden, sollen sogar Fürstentümer aus ihm hervorgehen, 12 Fürsten. Aber an den Verheißungen Gottes, an Abraham, hat Ismael keinen Anteil. Er gehört nicht zu dem Abraham-Bund. Und deswegen ist diese Grenze in der Form nicht richtig, gesetzt, die Gläubigen und ihre Kinder. Und des Weiteren, der Abraham-Bund und der neue Bund sind nicht wesensgleich nach unserer Auffassung. Aus dem Abraham-Bund konnte jemand abgetrennt werden durch den Ungehorsam. Ja, Gott sagt hier ein paar Verse vorher, ein unbeschnittener Männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Dieser Bund, er konnte ungültig werden. Aus dem Abraham-Bund konnte jemand abgetrennt werden durch Ungehorsam. Der Segen konnte verloren gehen. Es war kein reiner Gnadenbund, sondern ein Bund mit Bedingungen, mit einer Warnung vor dem Fluch Gottes, wofür die Beschneidung mit ein Bild war. Und die Geschichte des Alten Testaments, sie zeigt eindrücklich, wie alle Bundesteilhaber den Bund nicht vollkommen halten konnten. Sondern die Sünde und der Ungehorsam ist durch alle Generationen hindurchgedrungen. Und die Propheten, sie warnen eindringlich davor, wie das Volk zu einem Volk von Bundesbrechern geworden ist. Alle haben den Anspruch auf die ewige Erfüllung der Bundesverheißungen verloren und den Fluch und die Strafe auf sich gezogen. Einen Fluch über die Sünde, die durch das Gesetz nicht mehr zu leugnen war, welches durch Mose mit hinzugekommen ist. Und die Propheten von Mose an, aber auch vor allem Jeremia und Hesekiel, sie verheißen eine Zeit, wo Gott die Herzen beschneidet. Wo Gott anfangen wird, an dem Volk etwas zu tun, was ein Wunder ist. Er beschneidet die Herzen. Und das wird in einem neuen Bund sein, den Gott schließt. Und er wird nicht wie der Alte sein, heißt es in Jeremia. Er wird nicht wie der Alte sein, sondern die Segnungen werden nicht verloren gehen. Und es werden nicht Gläubige und Ungläubige Teilhaber sein, sondern ein Kennzeichen des neuen Bundes wird sein, dass alle, vom Kleinsten bis zum Größten, den Herrn erkennen werden. Das heißt, dass alle wirklich und aufrichtig glauben und nicht nur äußerlich Teilhaber sind des Bundes, aber innerlich fern sind von dem Herrn und ihn nicht kennen. Nun, das war der Fall unter dem Bund Abrahams, unter der Nachkommenschaft Abrahams. Da gab es welche, die waren tatsächlich wiedergeboren. Sie waren tatsächlich gläubig, sie kannten den Herrn. Aber auch viele, an denen Gott kein Gefallen hatte, wie es heißt. Nach der Bibel besteht eine wichtige Unterscheidung zwischen dem Alten und dem Neuen Bund, zwischen dem Abraham-Bund und dem Gnadenbund in Christus. Und wenn diese Grenze relativiert oder weggenommen wird, dann wird die Grenze zwischen Gläubigen und Ungläubigen relativiert. Zwischen der Gemeinde Gottes und solchen, die Gott nicht kennen. Zweitens, die Gemeinde ist in Ismael. Eine zweite, weit verbreitete Auslegung sieht das Verhältnis der Gemeinde zu dem Bund Abraham in einer Weise, die man mit Ismael verbildlichen oder illustrieren kann. Ismael war, wie wir gelesen haben, zwar ein Sohn Abrahams, er war mit Abraham verbunden, aber der eigentliche Heilsplan, die eigentlichen Verheißungen, der eigentliche Bund ging nicht über Ismael, sondern über Isaak, dem Sohn der Verheißung. Ismael wurde zwar auch von Gott gesegnet, aber in einer anderen, in einer geringeren Form. Denn Gottes Verheißungen an Abraham waren niemals für Ismael gedacht. Sondern Ismael war nur das Resultat des Unglaubens und der Ungeduld Abrahams. Er wollte auf seine eigenen Mittel vertrauen. Er wollte selbst den Segen Gottes auf seine Weise irgendwie bekommen und das Resultat bei Ismael. Und einige unserer geliebten Glaubensgeschwister, sie verstehen das Verhältnis der neutestamentlichen Gemeinde zu dem Bund Abrahams in einer etwas ähnlichen Weise. Sie sagen, dass die Gemeinde ein Zwischenspiel ist, dass Gott aufgrund des Unglaubens und der Verstockung Israels der Gemeinde einen bestimmten Segen schenkt, aber dass der eigentliche Plan und die wahren Verheißungen Gottes an Abraham sich nur an den natürlichen Nachkommen Abrahams erfüllen. Die neutestamentliche Gemeinde hat also im Grunde keinen direkten Bezug zu dem Abraham-Bund, sondern sie sind, wie Ismael, zwar in einem Verhältnis mit Gott, aber nicht in der Segensverheißung und in der Segenslinie an Abraham eingebunden. Nun, bitte seht es mir nach, dass ich hier nur sehr Vereinfachtes darstellen kann. Doch hier fürchten wir, dass unsere Brüder im Herrn Grenzen aufrichten oder Grenzen bestehen lassen, die das Wort Gottes gar nicht länger für gültig erklärt. Und die Schriftlesung heute Morgen hat sehr gut gepasst, wie Petrus lernen musste, dass Gott eine Grenze niedergerissen hat, die er erstmal nicht verstehen konnte, dass die tatsächlich aufgehoben werden sollte. Dass er zu den Heiden gehen soll, mit denen er normalerweise noch nicht mal essen durfte. Und sie bekommen aber den gleichen Heiligen Geist wie sie. Und sie haben Anteil an Christus und dem Evangelium wie sie. Und so werden auch sie getauft. Die Verheißungen an Abraham und seine Nachkommen haben ein bestimmtes Ziel. Der Abraham-Bund hat verschiedene Elemente. Es gibt nationale Elemente, wie die Beschneidung als ethnische Abgrenzung des Volkes. Es gibt typologische Elemente, wie die irdischen Segnungen, die auf noch größere Segnungen hinweisen, wie Hebräer 11 deutlich zeigt. Es gibt geistliche Elemente, wie den Segen, der auf alle Nationen kommen soll. Darum wird Abraham genannt, der Vater einer Menge von Völkern. Doch das Hauptziel, worauf die verschiedenen Elemente des Bundes an Abraham alle hinweisen, ausnahmslos, ist der eine verheißene Nachkomme, Jesus Christus. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 16, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Nun, wenn wir 1. Mose 17 lesen, dann kratzen wir in unserem Kopf und denken, hä, Paulus, wie meinst du das? Nun, natürlich weiß Paulus durchaus, dass hier ein großes Volk mit gemeint ist, das entstehen soll. So zahlreich wie der Sand am Meer. Und dass der Bund von Generation zu Generation fortlaufen soll. Natürlich sind hier auch mehrere Nachkommen im Blick. Aber unter Inspiration des Geistes macht der Apostel deutlich, letztendlich zielt es alles, all die Verheißungen, der ganze Bund an Abraham, er zielt auf den einen hin, Jesus Christus. Er ist die Erfüllung der Nachkommenschaft Abrahams. Er ist der Fokus des ganzen Bundes Abrahams. Und der Abraham-Bund, er weist auf Christus hin. Er sorgt für die nötigen Rahmenbedingungen, damit Christus aus Abrahams Familie kommen kann und Gott sein Wort erfüllen kann. Er verheißt einen Segen, der aber erst in Christus vollkommen erfüllt wird. Der Abraham-Bund zieht sich durch das ganze Alte Testament hindurch. Aber es ist kein Bund, der unterbrochen ist, der pausiert ist, der gerade stillsteht. Sondern Jesus ist der eine Nachkomme, der den Bund Abrahams erfüllt hat und dem die Verheißungen Abrahams zuteil wurden, der sie empfangen hat. Er hat das Land und die Königsherrschaft und das große Volk erworben. Nur er, Jesus, der Nachkomme Abrahams und Isaaks und Jakobs, er ist der einzige rechtmäßige Empfänger aller Verheißungen des Abraham-Bundes. In ihm erfüllt es sich. Auf ihn spitzt es sich zu. Und wir können den Abraham-Bund nicht richtig verstehen, und das macht Paulus so deutlich im Galaterbrief, wir können den Abraham-Bund nicht richtig verstehen, wenn wir das Ziel und den Fokus dieses Bundes nicht in Christus ausmachen. Paulus erklärt in Galater 4, dass der Abraham-Bund ohne Christus geistlich nutzlos ist. Der Abraham-Bund ohne Christus hat geistlich keinen Nutzen. Er geht sogar so weit und sagt sinngemäß in Galater 4, Israel ohne Christus ist wie Ismael. Es gibt eine Form des Segens, ja, aber kein Heil, keine Verheißung, keine Rettung ohne Christus. Und das ist eine harte Aussage. Doch es geht ihm darum, den Fokus und die Erfüllung des Abraham-Bundes in Christus nicht zu verpassen. Nicht darüber hinwegzusehen, wenn wir diese Kapitel lesen, welche Rolle und welche Position Christus hat in dem Abraham-Bund. Und er ermahnt die Gemeinde in Galatien, dass sie aufpassen sollten, nicht alte Grenzen aufzubauen, die gerade in Christus abgetragen sind. Und hier nicht eine falsche Zugehörigkeit zu definieren. Wie so manche Lehrer, die in die Gemeinde kamen und gesagt haben, ihr müsst erst einmal zu Juden werden, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst all diese Dinge, die wir hier in 1. Mose 17 lesen, ihr müsst die erfüllen, sonst habt ihr keinen Anteil an Christus. Und Paulus sagt nein. Christus ist die Erfüllung des Abraham-Bundes. Und als Gemeinde müssen wir verstehen, was ist unsere Position, was ist unser Verhältnis. Und das will ich einmal im dritten Punkt benennen. Die Gemeinde ist in Isaaks Nachkommen. Die Verheißung des Abraham-Bundes sollte über den Sohn der Verheißung, über Isaak gehen und nicht über Ismael. Nicht über alle leiblichen Nachkommen, sondern über Isaak soll der Segen kommen. Und zwar, weil Gott eine Segenslinie bestimmt hat. Warum wird Ismael und später auch Esau, warum werden sie nicht mit in das Bundesvolk aufgenommen? Warum gehören sie nicht zu dem Bund? Sie sind doch leibliche Nachkommen Abrahams und auch später mit der Zweitfrau Ketura hat Abraham noch einige Söhne. Nun, weil es um eine Segenslinie geht, die auf Christus weist. Das Prinzip ist nicht, wer gehört zur Gemeinde. Das Prinzip ist, wer weist auf Christus hin. Und so finden wir diese lange Segenslinie durch das ganze Alte Testament, bis es dann heißt, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Isaak führt zu Christus. Gott hat seinen Bund, einen ewigen Bund mit Isaak bestimmt und nicht mit Ismael, obwohl das die erste Idee von Abraham wäre. Gott hat seinen Bund mit Isaak bestimmt, weil über Isaak der verheißene Nachkomme Christus kommen sollte. Mit Isaak beginnt die Segenslinie, die in dem verheißenen Retter, dem Sohn Gottes, mündet. Der geboren ist nach dem Fleisch, in die Familie Abrahams hinein, in die Nachkommenschaft Isaaks und Jakobs. Und in Galater 3 kommentiert Paulus diesen Abraham-Bund und er verbindet die Verheißungen an Abraham mit dem Gesetz unter Mose, mit den Weissagungen der Propheten und schließlich mit dem Werk Christi. Er bringt es alles zusammen und das ist beeindruckend. Er bringt im Grunde die ganze Bibel zusammen, wenn er über den Abraham-Bund spricht und sagt, während man den Abraham-Bund zu sehr mit dem neuen Bund vereinheitlichen kann, dürfen wir auf der anderen Seite auch nicht umschlagen und den Abraham-Bund und den Mose-Bund und die Weissagungen der Propheten und den Bund in Christus zu sehr voneinander abgrenzen. Sie sind verbunden. Sie gehören zu der einen Heilsgeschichte Gottes. Es ist ein Prozess, eine Entwicklung, die mündet in Christus. Die erfüllt sich in Christus. Und Christus ist die Verbindung zwischen dem Abraham-Bund und dem neuen Bund. Er ist die wahre Verbindung zwischen Abraham und der Gemeinde. Denn Jesus Christus ist ein natürlicher Nachkomme Abrahams, ein leiblicher Nachkomme Abrahams. Er ist als Jude geboren. Er wurde beschnitten am achten Tag. Wir lesen das im Lukas-Evangelium. Er wurde unter das Gesetz getan. Er hat all das Gesetz, auch das Zeremonialgesetz, er hat das komplette Gesetz gehalten. Er ist der einzige Nachkomme Abrahams, der alle Bundesbestimmungen gehalten hat. Der einzige Nachkomme Abrahams, der den Segen Abrahams verdient hat. Aber mehr noch, er, der vollkommen den Segen verdient hat, erfüllt hat, er hat die Position der Bundesbrecher eingenommen. Verflucht ist, der am Holz hängt. Er hat die Position des Fluches stellvertretend für Sünder eingenommen. Er hat alles erfüllt, um den Segen zu verdienen. Und dann hat er den Fluch auf sich genommen. In Galater 3, Vers 13 und 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. In Jesus Christus allein gibt es den Segen Abrahams. Und wer in Christus ist, wie Paulus es hier sagt, wer also durch den Glauben so mit Christus verbunden ist, dass Christus für ihn steht, der wird als Kind Abrahams gerechnet. Christus starb am Kreuz für unsere Sünden, für unsere Ungerechtigkeit. Und er nahm den Fluch auf sich, er nahm unsere Stellung der Verfluchten auf sich, der Abgetrennten, der Bundesbrecher, damit wir seine Gerechtigkeit empfangen und alle Segnungen Gottes. Und ja, die Gläubigen aus allen Nationen, sowohl Juden als auch aus den Heiden, sie alle Gläubigen werden durch und in Christus Jesus allein zu wahren Söhnen Abrahams und Erben der Verheißung. Galater 3, Vers 6. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind. Diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nation aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Paulus sagt, letztendlich, was das Heil betrifft, was die Verheißungen Abrahams betreffen, was die geistlichen Segnungen angeht, was die Beziehung zu Gott angeht, gilt nur, die Gläubigen sind wahre Kinder Abrahams. Und das ist das, was Jesus bestätigt in Johannes 8, wo er zu denen, die tatsächlich der Abstammung nach Kinder Abrahams waren, und er sagt, nee, geistlich gesprochen seid ihr Kinder des Teufels. Aber wenn ihr an mich glauben würdet, so wie Abraham, dann wärt ihr Kinder Abrahams und dann wärt ihr Kinder Gottes. Der Segen Abrahams, Zugang zu dem Segen Abrahams gibt es ausschließlich über den einen verheißenen Nachkommen, Jesus Christus. Durch den Glauben an ihn, dass er unsere Stellung einnimmt und wir in ihm, in seiner Stellung, all das erben, was er erbt. Galater 3, Vers 25 bis 29. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Die Gemeinde ist in Christus Teilhaber des Segens an Abraham. Der Gnadenbund war dem Abraham versprochen, zeichenhaft angedeutet. Doch erst in Christus wurde dieser Bund der Gnade, der neue Bund, aufgerichtet. Aber auch Abraham erlangt das Heil und all die Segnungen, die ihm versprochen wurden, nicht aufgrund seiner Werke, nicht aufgrund etwas, was er getan hat, sondern aufgrund von seinem Nachkommen Jesus Christus. In Christus sind alle Gläubigen aus allen Zeiten, Juden sowie aus den Heiden, Männer sowie Frauen, Sklaven sowie Freie, sie sind alle allein in Christus Teilhaber des Bundes mit Abraham und Erben der Verheißung. Und damit sind einige Grenzen niedergerissen, die lange Zeit Bestand hatten. Aber die wichtigste Grenze der Zugehörigkeit besteht nun darin, bist du in Christus oder bist du außerhalb von Christus? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Bist du in Christus? Gehörst du zu Christus? Und zwar durch den Glauben allein. Niemand gehört zu Christus einfach nur dem Namen nach, einfach nur einer Form nach, der Abstammung nach, irgendeiner Geschichte heraus, einem Dokument nach. Wer gehört zu Christus? Wer den Heiligen Geist hat. Denn wer den Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Wir müssen also sehen, gehören wir zu Christus? Sind wir in Christus oder außerhalb? Und die Grenze ist, hast du den Heiligen Geist, der in dir wirkt, oder hast du ihn nicht? Bist du mit Christus verbunden, gehörst du zu ihm. Und wenn du das verneinen musst, dann vertraue auf keine äußerlichen Mittel allein, sondern gebrauche das, was Gott uns darreicht, die Verkündigung des Wortes und das Gebet. Bete zu Gott, dass er dich zu einem Kind Gottes macht und einem Erben der Verheißungen Abrahams in Christus. Egal, was Menschen dir zusagen, es ist nichtig, wenn du nicht zu Christus gehörst. Wenn du nicht in Christus bist, hast du keinen Anteil an dem Heil. Aber wenn du bekennen kannst, auch heute Morgen hier, wenn du bekennen kannst, ja, ich bin in Christus. Ich verstehe vieles nicht im Alten Testament. Ich verstehe vielleicht vieles nicht im Verhältnis zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Aber das weiß ich. Ich gehöre zu Christus. Ich habe seinen Geist. Ja, ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben. Oh, darauf kommt es an. Das ist die Grenze, die einmal überschritten uns Gewissheit verschafft. Oh ja. Ich habe den Heiligen Geist. Ich gehöre zu Christus. Und das bedeutet, meine Sünden sind mir vergeben. Und ich gehöre. Die Verheißungen Gottes, sie gelten mir. Der Segen des ewigen Erbes, des Himmelreiches, dass wir mit Christus erben sollen und dass wir mit ihm herrschen sollen als eine königliche Priesterschaft. Die einzige Frage, ob dir das gilt, ist die Frage, bist du in Christus? Gehörst du zu ihm? Und ja, wir glauben, das ist die eine entscheidende Grenze, in oder außerhalb von Christus. In Christus, dem versprochenen Messias, sind alle Gläubigen aus jüdischer und heidnischer Abstammung zusammengenommen, Kinder Abrahams, ja, Kinder Gottes, das Volk Gottes in Christus, dem Nachkommen Isaaks nach der Verheißung und mit ihm Erben aller Dinge. Zugehörigkeit braucht Grenzen. Aus dem Verständnis des Abraham-Bundes und dem Verhältnis zur neutestamentlichen Gemeinde erwachsen ganz viele praktische Fragen. Und darum habe ich das versucht, hier einmal eine Übersicht zu geben, der wesentlichen Schwerpunkte oder der wesentlichen Unterschiede. Es erwachsen ganz viele praktische Fragen. Was ist das Wesen der Gemeinde? Wer soll getauft werden? Kinder oder nur Erwachsene? Ist die Taufe eine Zusage vor dem Glauben? Oder eine Bestätigung dessen, ich bin in Christus durch den Glauben, weil ich den Heiligen Geist empfangen habe. Inwiefern können wir als Heidenchristen Verheißungen des Alten Testaments auf uns beziehen? Eine wichtige Frage. Eine wichtige Frage der Auslegung der Bibel. Aber die Hauptanwendung heute Morgen ist diese. Vertraue nicht auf dein Fleisch. Das heißt, auf natürliche Mittel oder physische Kraft. Das, worauf die ganze Abraham-Geschichte hinweist, was Abraham lernen musste, es war auf die Gnade Gottes zu vertrauen, auf die Verheißungen Gottes. Und nicht auf seinen Verstand und nicht auf seinen Plan und nicht auf seine körperliche Kraft. Auf keine natürlichen Mittel. Genau das war Ismael. Ja, ich glaube, aber ich brauche doch noch ein paar mehr Sicherheiten, die ich unter Kontrolle habe. Jesus und die Apostel, sie warfen ihrem Volk vor, dass sie weit abgekommen sind von dem Glauben Abrahams, weil sie auf Abstammung und auf äußere Zeichen und äußere Formen vertrauten. Aber die geistliche Realität und die geistliche Lehre dahinter haben sie verworfen oder ignoriert. Als Menschen stehen wir immer in der Gefahr. Und auch wir, hier und heute, Wir stehen in der Gefahr, dass wir uns nach natürlichen und fleischlichen und sinnlichen Mitteln sehnen und danach suchen. Wie wir den Segen Gottes für uns beanspruchen können, wenn wir nur das und dies und jenes tun. Das, was wir unter Kontrolle haben. Und wo wir selbst uns erhöhen können, indem wir sagen, ach, wir haben das, was andere nicht haben. Wir können uns abgrenzen, weil wir dies tun und andere es nicht tun. Doch die Heilsgeschichte Gottes im Alten Testament, sie soll uns zu Demut führen und zum Glauben an die Gnade Gottes allein. Dass wir ablassen von all diesem Vertrauen auf uns selbst und all diese Schau auf uns selbst, wer wir sind und was wir tun können und was wir bewirken können. Und einen Blick auf Christus, der alles erfüllt hat und von dem alle Segnungen allein kommen. Die Heilsgeschichte Gottes im Alten und Neuen Testament, sie hat eine Einheit in Christus. Sie ist zusammengebunden in Christus. Sie führt zu Christus und sie besteht in Christus. Abraham wurde vor Gott gerecht gesprochen und in Gnade angenommen, weil er glaubte an den Nachkommen, der da kommen sollte, der den Fluch besiegt und die Sünde vergibt und den Segen bringt zur ganzen Welt, zu allen Nationen. Darum wurde Abraham gerechtfertigt. Durch Glauben an die Gnade Gottes. Und wir werden gerechtfertigt, wenn wir an den glauben, der gekommen ist, der den Fluch besiegt hat, unsere Sünde vergibt, der den Segen gebracht hat zu allen Nationen. Seht ihr die Einheit? Sie besteht in Christus. Und das Ergebnis ist, keiner kann sich rühmen. Von Abraham an bis zu dem letzten Menschen, der vor Christi Wiederkunft zum Glauben kommt, wird Gott die Ehre gegeben werden müssen, der sein Heil schenkt in Christus aus Gnade durch Glauben nach seinem Wort. Und darum bete zu Gott um die Errettung deines Lebens, deiner Seele, aber auch um die Errettung deiner Kinder, wenn du welche hast. Das ist ein Moment, wo viele Eltern sehr versucht und angefochten sind. Kann ich nicht irgendetwas tun, um das Heil meiner Kinder zu sichern? Um die Gnade Gottes irgendwie herabzuziehen auf meine Kinder und diese Gewissheit haben zu können, sie gehören dazu. Aber hier besteht die Gefahr, auf fleischliche Mittel zu vertrauen, wo wir auf die Gnade Gottes vertrauen müssen. Lehre sie das Wort Gottes. Bete um ihre Errettung, dass Gott ihnen den Heiligen Geist schenkt, sodass sie in Christus sind und damit der Verheißung nach erben. Aber sieh zu, dass du keine falsche und vor allem fleischliche Sicherheit für dich oder deine Kinder suchst, die die Bibel nicht bezeugt. Und ihnen keinen Trost oder eine falsche Hoffnung zusicherst. Das kann fatale Folgen haben. Es kann zu großen Zweifeln und großer Unsicherheit führen. Aber freue dich an dem Evangelium in Christus allein. Darin die Kraft Gottes ist zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Heiden. Und finde deine Gewissheit allein in Christus. Wer in Christus ist, der hat Gewissheit des Heils. Abraham als Haupt und Repräsentant des Bundes, er glaubte an Gott. Ihm wurde der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, aber Abraham konnte nicht dafür sorgen, dass seine Nachkommen gläubig werden. Er konnte sie äußerlich beschneiden und hinweisen auf das Wort Gottes und auf den Bund, den Gott geschlossen hat. aber er konnte keinem seiner Nachkommen den Segen zusichern. Doch Jesus ist ein Mittler seines Bundes. Er selbst hat den Segen bereits erworben. Abraham schaute noch aus auf den Segen. Christus hat den Segen erworben und er vermittelt ihn an uns, die wir eigentlich den Segen nicht verdient haben. Aber der Segen ist sicher durch Christus, in Christus. Und darin haben wir ewige Gewissheit, dass der in Christus ist, nicht wieder herausgeschnitten werden kann. Wer in Christus ist, der wird nicht verloren gehen. Er wird nicht abgetrennt werden, sondern leben in Ewigkeit. Und in Herrlichkeit. Und im Segen, auf den die ganze Bibel hinweist. Und wir können uns daran erfreuen. Gerade hier, als solche, die aus den Nationen kommen. Über diese Gnade, die sich ausbreitet. Dass wir aufgenommen werden in Christus, in die Familie Abrahams, in das Volk Gottes und Miterben sein dürfen all der Verheißungen des Wortes Gottes. Amen. Lass uns beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir für dein Wort, dass du es uns gegeben hast, dass wir darin verständig werden sollen. Aber Herr, wir bekennen dir auch, wir sind alle von Natur aus unverständig und so geneigt zu einem jeden Irrtum und Missverständnis. Herr, wir bitten dich, schenke du uns Licht, dass wir dein Wort recht verstehen. Bewahre du uns davor, dass wir Grenzen, die du gesetzt hast, niederreißen. Oder Grenzen, die du niedergerissen hast, wieder aufrichten. Herr, bewahre unsere Herzen vor Stolz und Überheblichkeit, vor Selbstgerechtigkeit und falschem Vertrauen auf eigene Kraft. Herr, wir bitten dich, lass uns staunen und jubelnd uns freuen an deinem Wort, an deinen Verheißungen, an deinem Evangelium. Ja, Herr, hilf uns, dass wir uns freuen an Christus, dem Segensgeber, dem Heilsbringer aller Segnungen. Herr, wir danken dir, dass dein Wort gültig ist, auch an diesem Tag. Und so festige in unseren Herzen die Wahrheit deines Wortes. Und vergib, Herr, alle Schwachheit. Vergib allem Irrtum und allem Missverständnis. Sollte etwas in unseren Herzen und in unserem Verstand, in unserer Erkenntnis noch so mangelhaft sein, dass wir etwas falsch verstehen, Herr. Wir bitten dich, führe uns um deines Namens willen hinein in alle Wahrheit, durch deinen Geist der Wahrheit. Und führe uns durch deinen Geist, den du uns gegeben hast, aber auch zur Heiligung, dass wir gegen die fleischlichen Begierden, aber auch die fleischliche Gesinnung ankämpfen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du Heil erworben hast, dass du zum Fluch geworden bist am Kreuz von Golgatha, aber auch zum Segen für alle, die in dir sind. Und so lass diesen Tag, Herr, für uns alle einen Tag sein der Glaubenserweckung oder der Glaubensstärkung. Zur Ehre deines Namens. Amen.